Ja, wie eben schon angekündigt, liebe Gemeinde, liebe Gäste, müssen wir uns jetzt vor Augen führen, was ist das eigentlich mit den Diakonen? Denn wie so vieles heute in der christlichen Welt mit verdrehten Traditionen zu tun hat, wo wir inhaltlich abgekehrt sind von dem, wie die Bibel es uns ursprünglich erklärt hat, ist auch die Frage der Diakonen durchaus verwässert mit einigen falschen Vorstellungen. Die wollen wir allerdings hier nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern wollen klären, was sind denn die richtigen Vorstellungen, die uns Gottes Wort vorgibt. Und auch, wie eben schon erwähnt, betrifft es nicht nur die Brüder und ihre Frauen, die jetzt hier vorne sitzen, die eben berufen und eingesetzt wurden, sondern es betrifft die ganze Gemeinde und auch nicht nur die Ortsgemeinde, die natürlich am direktesten, da sie mit diesen Brüdern jetzt in diesem neuen Amt zusammenarbeitet, sondern es betrifft jeden, der zur weltweiten Gemeinde gehört, hoffentlich in einer Ortsgemeinde. Denn die Diakone sind ein biblisches Prinzip zum Segen der Gemeinde. Das ist die Ausrichtung, so viel verrate ich schon. Und wir wünschen jeder Gemeinde, dass sie treue, echte biblische Diakone haben darf. Und wir wünschen den Diakonen in allen Gemeinden, dass sie eine Gemeinde haben mit einem guten, gesunden Verständnis von diesem Amt und diesem Dienst. Und so wollen wir uns anhand von Apostelgeschichte 6 und vom 1. Timotheusbrief anschauen, was ist das mit den Diakonen? Und so heißt auch ganz unspektakulär unser Predigttitel heute, was ist das mit den Diakonen? Und ich darf zuerst einmal Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6 lesen. Und ich lese auch nach Schlachter 2000. Und ihr findet das auch auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt bis Vers 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und ich lese dazu noch Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Wir schauen zuerst, was ist überhaupt der Auftrag der Diakone? Denn wir können gleich einmal festhalten, Diakone sind nicht eine erweiterte Gemeindeleitung. Ja, sie arbeiten mit Gemeindeleitung eng zusammen. Aber es ist kein biblisches Konzept, dass die Ältestenschaft, die plurale Ältestenschaft, ergänzt wird durch eine weitere Gruppe. So ist es nicht gemeint. Aber was ist denn dann ihr Auftrag? Nein, sie sind auch nicht die Hausmeister der Gemeinde, obwohl das mit ein Dienst sein kann, den sie mit tun oder organisieren. Schauen wir uns die Situation an. Warum wurden die ersten Diakone eingesetzt? Denn das ist das Bild, nach dem wir uns richten sollen. In der ersten Gemeinde sahen zu diesem Zeitpunkt die Nicht-Juden-Christen, also die nicht aus jüdischem Hintergrund kamen und sich bekehren durften. Sie sahen sich praktisch in der Gemeinde benachteiligt, weil ihre Witwen bei der Hilfeleistung übersehen wurden. Wie konnte das kommen? War die Gemeinde so untreu? Waren die Apostel so untreu? Nein. Das ist eine ganz praktische Herausforderung, denn zu dieser Zeit wächst die Gemeinde massiv. Sie wächst in sehr hohem Tempo, überraschend schnell. Und ihr Lieben, das ist etwas, was wir momentan auch kennen. Seit der Gemeindegründung vermuten wir immer wieder, dass es bald ruhiger wird. Vermuten wir, dass die Zeiten, wo so viele zur Gemeinde hinzugefügt werden, etwas abnehmen. Und Gott hat uns bisher eines Besseren belehrt. Immer wieder bekommen wir von Gott ein Nein, noch nicht. Und andererseits die große Freude, die Gemeinde wächst auch äußerlich so schnell. Aber mit dem äußeren Wachstum der Gemeinde wachsen auch die organisatorischen und die geistlichen Aufgaben. Wenn die Herde größer wird, gibt es mehr Arbeit. Gibt es mehr Menschen, die im Blick gehabt werden müssen? Gibt es Dinge, die sich verändern müssen, die noch angefangen werden müssen? Es kann nicht einfach Dienst nach Vorschrift sein. Übrigens, eine Gemeinde, die mit Dienst nach Vorschrift funktioniert, ist leider eine sterbende Gemeinde. Deshalb wollen wir auch dafür immer wieder beten, dass wo es so ist, dass dort Veränderung passiert. Aber erst recht in solchen Aufbruchzeiten, Umbruchzeiten, wird der Aufgabenberg an allen Fronten größer. Ja, auch das kennen wir durchaus. Es ist viel Freude, aber auch viel Verantwortung. Und manchmal erst ein großes Fragezeichen. Und die Frage, Herr, wie kann das jetzt funktionieren? Wie können wir Herausforderungen auflösen? Wie können wir Dinge klären, die jetzt wichtig sind? Und wie können wir das alles auch im Blick haben? Und hier in der Urgemeinde, also der ersten Gemeinde, fehlen zum einen noch Strukturen. Es ist gerade der Anfang. Und es fehlen auch Erfahrungen. Wir dürfen auf fast 2000 Jahre Gemeindegeschichte, Kirchengeschichte zurückblicken und dürfen zehren auch von Erfahrungen, von guten und von schlechten, auch in dieser Frage. Und hier kommt es zum Murren. Murren bedeutet Unzufriedenheit, bedeutet Probleme in der Gemeinde. Eine murrende Gemeinde ist eine gefährdete Gemeinde. Und ja, andersrum, eine Gemeinde, in der es niemals murrt, da ist höchstwahrscheinlich nicht alles in Ordnung, sondern da ist der Deckel einfach besonders fest drauf. Die Angst, das etwas zu sagen, ist vielleicht besonders groß. Also einerseits eine Gefahr für die Gemeinde, das Murren, andererseits eine gesunde Normalität, wo punktuell gemurrt wird. Und das führt uns einfach vor Augen, dass alle in der Gemeinde sind Menschen. Begnadigte Menschen, gesegnete Menschen, aber Menschen. Und trotzdem, wenn nicht gehandelt wird, dort wo gemurrt wird, dort wo auch aus guten Gründen gemurrt wird sogar, wenn nicht gehandelt wird, kann die Gemeinde Schaden nehmen. Und wir sehen, es geht hier um organisatorische Fragen. Es geht hier nicht um irgendwelche Lehrunterschiede. Es geht hier letztlich auch nicht um Personalien. Es geht um eine Unzufriedenheit aufgrund einer Ungerechtigkeit, die aber nicht bösartig getan wird, die nochmal einfach dem schnellen Gemeindewachstum geschuldet ist. Aber es muss jetzt etwas gemacht werden. Es muss jetzt gehandelt werden. Das kann so nicht bleiben. Denn das wissen wir, es recht in Gemeinde, Probleme aussitzen, funktioniert nicht. Das ist wie mit den Zahnschmerzen. Wenn es zwickt, spätestens dann muss ich zum Zahnarzt gehen. Und wenn ich sage, ich ignoriere es einfach, nehme Schmerzmittel, dann wird es umso schlimmer. Dann kommt eine echte Katastrophe aus einem vielleicht nur kleinen Problem. Ja, und damals ging es um den Tischdienst. Wir könnten heute es nennen, das Kellnern im Sinn der Speisung der Armen, der Bedürftigen. Diakon bedeutet übrigens wortwörtlich übersetzt Tischdiener. Wir könnten also euer Amt übersetzen mit Kellner. Aber das würde eine falsche Vorstellung hervorrufen. Denn der Hintergrund ist eben dieses Ereignis in Apostelgeschichte 6. Und euer Dienst ist durchaus ein bisschen unterschiedlich dazu. Es hätten auch andere Dinge sein können als dieser Tischdienst. Und heute sind es ja eben diese anderen Dinge. Vielleicht die Seelsorge, die fehlt. Das kann zu großen Problemen führen. Es kann die mangelnde Organisation von Diensten sein. Also da sind Aufgaben, die werden nicht getan. Und da sind Geschwister, die sind dienstbereit. Und aufgrund von Überforderung kann es gerade nicht zusammengefügt werden. Unbesetzte Aufgaben oder unbeachtete Gemeindeglieder, die Jüngerschaft brauchen, die man braucht, der sie an die Hand nimmt, der ihnen beisteht, der sie korrigiert und zurechtbringt. Es kann so vieles sein. Und wir können uns anhand dieser Beispiele ganz deutlich vorstellen, wenn wir es nicht sogar aus Erfahrung kennen, dass eben auch solche Mängel Murren in der Gemeinde verursachen. Aufgrund dieses Mangels wurden die ersten Diakone eingesetzt. Wozu? Um Fürsorge für die Gemeinde zu leisten. Das ist im Kern euer Auftrag. Wenn wir eine große Überschrift suchen, was ist eure Aufgabe? Fürsorge für die Gemeinde. Und ihr sollt solche Baustellen und solche potenziellen Problemherde im Blick haben. Ihr sollt schauen, wie können Lösungen geschaffen werden. Und wie? Durch einen treuen und ganz praktischen Dienst. Das ist der erste Teil des Auftrags. Fürsorge für die Gemeinde. Und zugleich, was sollten die ersten Diakone noch tun? Sie sollten die Apostel entlasten. Vers 2, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also sagen einerseits, ja, es braucht eine Lösung hierfür. Das ist wichtig, dass das geklärt wird, dass sich jemand drum kümmert. Aber es ist nicht gut, wenn wir das machen. Und das lag nicht daran, dass die Apostel sich zu fein waren dafür. Es lag nicht daran, dass sie meinten, wir sind halt die Höhergestellten, wir suchen jetzt irgendwelche Niedergestellten, die sich so um diese äußeren Sachen halt zu kümmern. Das war es nicht. Die Apostel waren die Gemeindeleitung der Urgemeinde zu diesem Zeitpunkt. Und das ist natürlich wirklich schön, wenn wir das allein mal anschauen. 12 Älteste für eine Gemeinde, da können wir noch drauf hoffen. Sie müssen sich darum kümmern, dass etwas passiert an dieser Front. Sie müssen sich darum kümmern, dass diese ganz praktischen und drängenden Probleme der Gemeinde angegangen werden. Aber sie sagen zugleich, wenn wir das machen, was ist das Problem? Wir können uns nicht mehr im gleichen Maß um Gottes Wort kümmern. Das heißt, wir können nicht mehr im gleichen Maß die Gemeinde geistlich versorgen, was ja die erste Priorität sein soll, was das Wichtigste ist. Und nochmal, trotzdem können wir die anderen Dinge nicht ignorieren, weil sonst rüsten wir die Gemeinde wunderbar geistlich zu. Und die Gemeinde nimmt Schaden an diesen praktischen Fragen. Die Gemeinde nimmt letztlich Schaden an weltlichen Dingen, an menschlichen Problemen. Sie sagen, dieser geistliche Dienst bei uns darf nicht zu kurz kommen. Denn das sehen wir nicht nur in der Urgemeinde, das sehen wir bis heute. Wofür den geistlichen Dienst, also wofür die geistliche Zurüstung, für die Lehre, für die Unterweisung, zu wenig Raum gegeben wird, zu wenig Zeit investiert wird, auch zu wenig Geld investiert wird, zu wenig Platz gegeben wird. Da gehen Gemeinden kaputt. Immer. Hundertprozentig. Wo das runtergefahren wird, wo das auf kleiner Flamme gehalten wird, wo es wenig Zeit gibt oder gar keine Zeit gibt für Predigtvorbereitung, für Bibelstundenvorbereitung, wo nur Texte runtergelesen wird und nichts ausgelegt wird, da kann niemand wachsen, da kann niemand leben. Dort geht es bergab. Und im schlimmsten Fall ist es eine tote Gemeinde, die ein bisschen Religion betreibt, ein paar Rituale tut, ein paar Menschenvorstellungen erfüllt. Das wäre dann die Vollkatastrophe. Und damit das eben nicht geschieht, braucht es Brüder, die genügend Zeit und Möglichkeit haben, diesen Dienst auszurichten. Und diese Brüder müssen wiederum ein Stück entlastet werden von den anderen Aufgaben. Für diese praktischen Dinge braucht es eben treue Diener. Denn diese Dinge sind nicht abgekoppelt von den geistlichen Fragen. Es ist nicht so, es gibt halt diesen geistlichen Dienst und den Lehrdienst und dann so das ganze andere, was man halt irgendwie so für außenrum machen muss. So ist es eben nicht, es hängt eng zusammen. Denn wie muss so ein Dienst geschehen? Geistlich, auf Grundlage von Gottes Wort. Wenn beispielsweise Geschwister gesucht werden für Dienste, auch das ist Teil eurer Aufgabe mit. Da haben wir drüber gesprochen. Dann braucht ihr den Blick dafür, wo steht jemand geistlich? Wie weit ist er geistlich? Für welche Dienste können wir ihn überhaupt anfragen? Wo kann man ihn potenziell einsetzen und wo vielleicht jetzt noch nicht? Ihr braucht einen Blick dafür, wer braucht eben noch Zurüstung, weil er vielleicht einerseits Gaben hat für eine bestimmte Aufgabe, aber trotzdem noch weitere Unterweisung nötig hat. Also wir sehen, es hängt eng zusammen. Auch der Friede in der Gemeinde, zu dem ihr mit beitragen sollt, ist nicht etwas, was man menschlich herbeiwirken kann. Friede in der Gemeinde funktioniert nicht durch Druck von oben. Friede in der Gemeinde funktioniert nicht durch haltet alle den Mund. Friede in der Gemeinde funktioniert aber auch nicht dadurch, dass wir alle mal darüber reden, was uns nicht so passt in der Gemeinde. Sondern dass geistlich mit Kritik, mit Baustellen, mit Fragen umgegangen wird. Und da werdet ihr jetzt wichtige Ansprechpartner mit für werden. Und da möchten wir die Gemeinde ganz stark ermutigen, so wie wir es als Gemeindeleitung probieren und hoffentlich auch tun können, möchten wir euch das anbefehlen, dass ihr nicht distanziert von der Gemeinde seid, was ihr bisher auch nie wart. Und auch mit diesem neuen Amt nicht entfernt, dadurch, dass ihr ein Amt tragt, weit weg seid. Und da ist wichtig, dass wir auch aufeinander aufpassen. Wir als Leitung, ihr als Diakone und wir untereinander. Dass wir nah dran, mittendrin in der Gemeinde sind. Dass niemand Hemmung hat, uns anzusprechen. Uns auch sein Herz auszuschütten. Seine Ideen mitzuteilen. Seine Vorschläge, auch seine Kritik. Dass wir wirklich zeigen, wir haben nicht nur ein offenes Haus, sondern wir wollen auch ein im guten Sinne offenes Herz haben für jeden. Und da sein. Und ja, ein Amt hat mit Ehre und Würde zu tun. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Das bedeutet aber nicht, dass wir unnahbar sind, sondern umso mehr, dass wir nah dran sind an jeden aus der Gemeinde, so wie Gott es schenkt. Also fassen wir noch einmal Punkt 1 zusammen. Euer Auftrag ist zum einen, seid ein Segen für die Gemeinde. Seid da für die Gemeinde und zum anderen entlastet die Leitung, damit wir als Leitung uns noch mehr kümmern können um Lehre, Unterweisung und alles, was damit zusammenhängt. Zweitens, was sind die Voraussetzungen für Diakone? Nein, nicht jeder kann Diakon werden. Die Bibel gibt uns klare Parameter vor. Und zwar gleich zweifach, Apostelgeschichte 6 und 1. Timotheus 3, wird uns erklärt, was ein Diakon mitbringen muss. Ich lese zuerst 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schädlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Also ebenso wie für Älteste gibt es für Diakone klare Voraussetzungen. Und die Kurzversion dessen haben wir in Apostelgeschichte 6, Vers 3 eben schon gehört. Ich darf es noch einmal vorlesen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Also, sie geben der Gemeinde gleich an die Hand, was sind die Parameter, wonach müsst ihr aussuchen, wonach müsst ihr wählen. Einmal, sie sollen aus der Gemeinde sein. Ein Diakon kann nicht einfach von außen kommen, nicht aus einer anderen Ortsgemeinde. Es ist wichtig, dass die Brüder natürlich im Glauben sind, verbindliche Gemeindeglieder sind. Das sollte schon eine Selbstverständlichkeit sein. Aber dass sie eben auch schon eine Zeit in der Ortsgemeinde sind, dass sie die Situation kennen, die Geschwister kennen. Und dass es eben nicht ihr erster Dienst ist. Sie sollen ein gutes Zeugnis haben. Und das werden wir uns gleich mal genau anschauen, was dieses gute Zeugnis bedeutet. Und sie sollen voll Heiligen Geistes sein. Das heißt, sie sollen erfüllt sein von dem Geist Gottes, der sie lenkt, der sie verändert, der sie führt. Und voll Weisheit. Und woher bekommen wir Weisheit? Der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Das ist wichtig, dass Brüder, die in ein Diakonamt eingesetzt werden, in einen Diakonendienst eingesetzt werden, dass sie Gott fürchten Und das zeigt sich besonders stark nach außen daran, dass das, was Gott will, wir könnten sagen, Gottes Meinung in Anführungszeichen, wichtiger für sie ist, als das, was die Menschen denken. Dass wenn es zu einem Entweder-Oder kommt, und das kommt es immer wieder im Leben, bei jedem von uns, wenn wir ehrlich nachfragen, dass wir immer fragen, was ist Gott wichtig? Und dass wir akzeptieren, dass die Menschen uns vielleicht nicht gut finden und sogar ablehnen, auch Christen uns im Zweifel ablehnen, damit wir Gottes Wort treu sind. Es ist schade, dass es solche Konflikte geben kann, aber es gibt sie in dieser Welt, so ist es. Und voll Heiligen Geistes und voll Weisheit bedeutet eben das, dass ich bereit bin, von Menschen Ablehnung und im übertragenen Sinne Prügel zu ertragen, weil ich Gott treuer bin als menschlichen Vorstellungen. Und jetzt wollen wir uns diese ausführliche Beschreibung anschauen, wie wir sie in 1. Timotheus 3 finden. Wir schauen uns einmal die Parameter genauer an, die für die Diakone vorgegeben sind. Das ist ja keine Parameter, die wir erarbeitet haben. Es ist gut, dass Gott das so vorgibt. Es ist gut, dass es nicht unsere Vorstellungen sind, wie sollte ein Diakon sein, sondern dass Gott ganz klar sagt, so sollen sie sein, und zwar bevor er sie beruft. Als erstes sollen sie ehrbar oder würdig sein. Das ist das, was wir vergleichen können mit dem guten Zeugnis aus Apostelgeschichte 6, was wir eben gehört haben. Was heißt ehrbar? Was heißt würdig? Es bedeutet vor allem ein gutes Urteilsvermögen in geistlichen und in praktischen Fragen. Natürlich nie ein völlig fehlerloses, aber ein ausgereiftes Urteilsvermögen, das geistliche Dinge, aber auch praktische Dinge, die mit dem Geistlichen zusammenhängen, bewertet werden können. Und zwar nicht nach eigener Meinung, nicht nach irgendeiner Gemeindetradition, sondern möglichst biblisch. Denn auch die praktischen Dinge haben eine geistliche Wurzel. Das ist wichtig. Ehrbar, würdig, bedeutet eben nicht das, was ich eben schon erwähnt habe, nicht dieses erhaben sein im Sinne von Nase oben. Ich bin ein Diakon. Du, einfaches Gemeindeglied, bitte belästige mich nicht mit deinen kleinen Problemen. Ich habe große Aufgaben zu tun. Das bedeutet nicht ehrbar. Das ist vielleicht eine menschliche Vorstellung von ehrbar und würdig. Nicht distanziert in falscher Art und Weise. Aber reif, geistlich reif. Dass ihr Urteilsvermögen, das eben erwähnte, nicht wechselt wie das Wetter oder wie die Stimmung. Dass sie eine Grundreife mitbringen im Glauben. Und dass sie deshalb in Weisheit und Würde entscheiden können und sich selber verhalten können. Dann werden als nächstes drei Negationen genannt, also wie Diakone nicht sein sollen. Als erstes nicht doppelzüngig oder man könnte auch übersetzen nicht verleumderisch. Und dieses Wort verleumderisch oder doppelzüngig, da steht Diabolos. Da brauchen wir keinen Griechischkurs für machen, das können wir auch so verstehen. Teuflisch. Also wer mit seinen Worten Schaden anrichtet, der ist teuflisch, der dient dem Teufel. Und das darf bei Diakonen nicht sein. Das darf übrigens bei keinem Christ so sein, bei keinem Gemeindeglied so sein. Aber hier ist es von ganz besonderer Wichtigkeit. Es ist wichtig, dass ihr verantwortungsvoll mit Informationen umgeht. Es ist wichtig, dass ihr darauf achten, was bewirken wir mit Kommunikation? Wie reden wir über andere? Und auch da ist es immer so diese Balancefrage. Es ist einerseits, wir müssen über Probleme auch von Geschwistern reden. Aber halt nicht mit der Gemeinde, sondern mit den Betreffenden und im Einzelfall mit der Gemeindeleitung, mit einem Seelsorger. Und es ist mal die Frage, mit welcher Herzenshaltung reden wir? Es gibt keine Liste von Negativvokabeln, wann es verleumderisch wird. Sondern es geht besonders um die Herzenshaltung, die dann auch die Worte lenkt. Geht es darum, dass ich mir tatsächlich Sorgen mache um jemand? Dass ich fürsorglich auf jemand blicke, der falsch handelt, der vielleicht auch in Sünde lebt oder Sünde getan hat, der sich von der Gemeinde entfernt oder. Ist es die Fürsorge und auch das Mitleiden mit jemand, das Nachgehen? Oder ist es das, oh, Bruder so und so und Schwester und so, hast du gesehen, wie die letztes Mal wieder da waren, was sie gemacht haben? Hast du ihre Kinder gesehen? Und ich habe sogar gesehen, was sie in die Kollekte getan haben. Das war wirklich traurig. Dabei weiß ich ganz genau, was er verdient. Ich war nämlich neulich bei, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Das wäre ein krasses Beispiel für Diabolos. Schwätzen, tratschen, lästern. Ein so großes Problem in der Gemeinde Gottes an allen Orten. Eine große Herausforderung, weil es den alten Adam in uns kitzelt. Und wenn auch besonders Frauen gefährdet sind in dieser Frage, sind wir Männer davor überhaupt nicht verschont. Und deshalb mussten wir vorher klären, ist einer der Brüder bewährt da drin, doppelzüngig zu sein. Und wir kamen zu dem klaren Ergebnis, nein, sonst hätten wir euch heute nicht berufen. Dann sollen sie nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Hier steht nicht, sie dürfen niemals einen Tropfen Wein trinken. Und das steht übrigens auch nirgendwo in Gottes Wort, dass Alkohol biblisch verboten ist. Für manch einen ist es klug, niemals Alkohol anzurühren. Und es ist durchaus auch möglich, dass eine Gemeinschaft für sich beschließt, wir wollen uns fernhalten vom Alkohol, aber es ist kein biblisches Gebot. Ein biblisches Gebot ist aber nicht dem Suff ergeben sein. In Jakobus, wo von den Frauen die Rede ist, da heißt es, sie sollen nicht Sklavinnen des Weins sein. Und in diesem Sinn ist das ja auch gemeint. Sie sollen nicht abhängig sein, in Süchte gebunden sein. Sie dürfen keinen vernebelten Blick haben, denn das gefährdet Gottes Gemeinde. Auch das gilt grundsätzlich für jeden in der Gemeinde, aber besonders wichtig für die, die besondere Verantwortung tragen. Also so, ja, ihr dürft einen Wein trinken und auch nicht nur beim Abendmahl. Aber achtet auf euch, dass Alkohol niemals eine Macht in eurem Leben ist. Und auch andere Quellen von Sucht, die hier nicht erwähnt sind, die aber mit einherstehen. Und das sind nicht alles Stoffe. Es gibt es auch die Kaufsucht und die Herrschsucht und andere Süchte. Es macht uns abhängig von menschlichen, weltlichen Dingen, vernebelt uns den Blick, nimmt uns die Klarheit. Und da lasst gut auf euch aufpassen. Und sie sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben. Das heißt, im Zentrum ihres Handelns und Wollens darf nicht das Streben nach Dingen sein. Die Bibel warnt immer wieder davon. Gottes Wort macht klar, Privatbesitz ist Gott gewollt. Schon in den Geboten, in den 10 Geboten ganz deutlich gemacht. Gott segnet Privatbesitz, das ist etwas Gutes. Aber Geld und Besitztümer haben eine sehr große Macht auf uns. Sehr große Einflussmöglichkeit, sind eine riesengroße Gefahr für jeden Christen. Nicht mit viel Geld zu haben, sondern mit viel Geld umzugehen. Und manchmal eben auch mit wenig Geld umzugehen. Sich nicht danach zu orientieren, möglichst sein Geld zu vermehren. Nicht sich festzubeißen an diesen weltlichen Dingen. Denn wozu führt das eben noch? Zum Ersten, dass Gott irgendwann nicht mehr die erste Stelle in meinem Leben hat. Das ist die Vollkatastrophe für einen jeden. Und zweitens, dass auch meine Ausrichtung in meinem Dienst sich verschiebt. Dass ich gucke, wo kann ich persönliche Vorteile erhaschen. Eine grundsätzliche Gefahr. Und deshalb wird hier gewarnt, nochmal, nicht doppelzünglich, also nicht Diabolos, die Gefahr durch das Reden. Nicht viel Weingenuss ergeben, Gefahr durch Abhängigkeiten und Sucht und einen vernebelten Blick. Und drittens, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, die Gefahr von Mammon, Geld, Besitz. Und Klammer auf, da können auch zugehören unsere Autos, unsere Häuser und so weiter und so fort, unsere Hobbys. Sie sind es nicht per se. Es ist die Frage, welche Stelle bekommen sie in unserem Leben? Wo steht unser Herr? Wo steht seine Gemeinde? Und wo stehen all die Dinge, die wir sowieso zurücklassen, wenn wir heimwärts gehen? Die keinen ewigen Wert haben. Und dann sehen wir als nächsten Punkt, dass sie das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Wir sehen, das ist so eine Formulierung, wie wir sie von Paulus immer wieder kennen, wo wir sagen, ja, das klingt ziemlich gut, da kann sich jeder seinen Teil zu denken, aber möglicherweise denken wir uns nicht das Gleiche. Und das hilft uns nicht weiter. Also müssen wir klären, was bedeutet es wortwörtlich, diese Formulierung. Wir können es am besten erklären mit, dass Leben und Lehre übereinstimmen bei jemand, der als Diakon berufen eingesetzt wird. Das heißt, dass er nicht das eine lehrt oder der einen Lehre nachfolgt, aber ganz anders lebt. Wir könnten sagen, ein Nein zur Fassadenkultur, ein Nein zum Heuchelchristentum, ein Nein zum eine schöne fromme Schau vor den anderen abliefern, aber zu Hause bin ich der Wüterich, der Säufer, der Geldorientierte, der Ungeistliche. Und gemeint ist hier nicht Fehlerlosigkeit. Nochmal, es gibt keinen sündlosen Menschen auf dieser Erde und den einzigen, den es gab, das war Jesus Christus selbst. Das ist klar. Aber wie ist meine Normalität, wie ist meine Ausrichtung? Und die soll so sein, dass ich das, was ich lehre und die Lehre, zu der ich deutlich Ja sage, dass ich das auch so gut ich kann, mit Gottes Hilfe, in meinem Leben umsetze. Und niemals sage, ich bin fertig. Ein Christ, der fertig ist, der kann damit rechnen, dass er tot umfällt, weil den kann Gott auch nach Hause holen. Wenn du meinst, dass du jetzt fertig bist, dann kann ich dich auch abberufen. Nein, wir sind fertig, wenn wir gehen, wenn Gott uns holt. Das bedeutet, dass immer weiter bete ich dafür, Herr, veränder mich weiter. Ich bin noch nicht so, wie du mich haben willst, aber danke für alles, was du schon getan hast. Und bitte hilf in diesem oder jenem Bereich, wo es mir vielleicht noch schwerfällt, das umzusetzen oder wo ich selbst die Lücken sehe. Bitte hilf mir, dass ich ja noch weiter wachse, dass ich niemals stehen bleibe, niemals ein gemütlicher Christ werde, ein träger Christ, ein fauler Christ. Ein selbstgerechter Christ, bewahre mich davor und halt mich auf Trab und halt mir immer wieder den Spiegel vor und gib mir dann bitte die Kraft und das Gelingen, dass es lebendig wird in meinem Leben. Das ist damit gemeint. Und ist davon schon etwas vorhanden? Das ist notwendig. Gibt es eine große Linie von Übereinstimmung zwischen Leben und Lehre? Und ihr Lieben, wir haben ganz klar feststellen können, ja, gibt es. Gibt es. Zum Glück ist keiner fertig von euch. Und wir sehen das bei dem Stephanus, der hier eingesetzt wurde. Der hat eine relativ kurze Dienstzeit. Der war tatsächlich schon fast fertig, nämlich fast fertig zum Nachhausegehen. Wir hoffen, dass keiner von euch so schnell von uns geht, sondern dass ihr uns lange erhalten bleibt und weiter wächst. Und diese Übereinstimmung zwischen dem, was Gottes Wort sagt und dem, was in eurem Leben sichtbar wird, noch immer weiter heranwächst bis zu eurem letzten Atemzug. Dann soll ein jeder Diakon geprüft sein. Das heißt, bewährt in Treue und Reife. Es darf niemand zum Diakon berufen werden, der gerade erst in die Gemeinde gekommen ist. Es sollte auch niemand zum Diakon berufen werden, der sich erst vor kurzem bekehrt hat. Warum? Ja, er konnte noch nicht wachsen, er konnte noch nicht reifen und er konnte auch noch nicht geprüft werden. Wie beständig ist das denn? Ihr Lieben, ich denke, jeder von uns kann sich daran erinnern, als er oder sie zum Glauben gekommen ist. Vielleicht erst vor kurzer Zeit, vielleicht vor vielen Jahren oder Jahrzehnten. Erinnert ihr euch an diese erste Liebe? Diesen Rieseneifer, den man am Anfang hatte? Dieses Brennen, dieses Ich gehe für dich in den Tod. Vielleicht manchmal auch so ein bisschen unweise wie der Petrus. Aber mit brennendem Herzen. Hingegeben. Und dann kennen wir ganz sicher auch Zeiten, wo es nicht mehr so brennend war, wo wir nicht vom Glauben weg waren, aber selber feststellen mussten, wo Gott uns auch den Spiegel vorgehalten hat und gesagt, okay, jetzt bin ich gerade nicht so eifernd, jetzt bin ich ein bisschen lau geworden, vielleicht ein bisschen träge, habe ich mich ein bisschen zu gut im Alltag eingefunden, mich zu gemütlich geworden. Das, was Jesus mir geschenkt hat, ist zu normal geworden. Und ja, jede Woche bin ich 1, 2, 3 Mal in der Gemeinde und bete und danke Gott und ich bete ja auch zu Hause, aber dieses große Eifern ist etwas abgeflacht. Und wir kennen das, manch einer bleibt sogar Jahre oder noch länger so abgeflacht und lau und erfüllt so äußerlich das, was irgendwie die anderen in der Gemeinde erwarten. Aber die Hingabe ist tatsächlich gering. Und das wäre nicht gut. Und weil wir Menschen so, ja, uns selber so verändern, wo wir selber verändern, ist es nicht gut. Es ist wichtig, dass geprüft wird. Ist das ein junger Christ, der besonders eifrig gerade ist, aber vielleicht in einem halben Jahr lau wird? Oder ist das jemand, der gerade durch einen Gemeindewechsel oder durch ein gutes Seminar oder ein gutes Buch besonders wieder aufflammt, aber es ist so etwas wie ein Strohfeuer? Das wäre nicht gut, so jemand als Diakon einzusetzen. Denn was für ein Vorbild, was für eine Hilfe wäre ein träger Diakon? Was wäre ein lauer Diakon? Das wäre schlimm, das wäre zum Schaden der Gemeinde. Deshalb prüfen, und so haben wir auch die Brüder geprüft. Und nein, es gibt keinen Diakonentest. Den haben sich vielleicht Menschen ausgedacht, aber es gibt keinen biblischen Diakonentest in diesem Sinne. Es gibt die Parameter. Und wie wurden die Brüder geprüft? Im praktischen Dienst. Seit über 2 Jahren. Im praktischen, konkreten Dienst. Indem sie Verantwortung übertragen bekommen haben. Erst etwas, dann etwas mehr und dann noch mehr. Und es war zu diesem Zeitpunkt uns noch nicht bewusst, dass sie als Diakone berufen werden. Und irgendwann gab es die Idee, vielleicht werden das unsere Diakone. Und dann hat der Blick auf sie besonders diese Richtung gehabt. Und dann haben wir uns vor einigen Wochen das erste Mal mit ihnen besprochen, erst einzeln und dann noch gemeinsam, und sind eng in Kontakt geblieben. Ja, und was das Ergebnis der Prüfung ist, seht ihr hier. Hätte die Prüfung ergeben, dass wir einen der Brüder nicht berufen sollten, hätten wir sie nicht berufen. Was erfahren wir hier noch? Was ist noch wichtig für einen Diakon? Er soll zum einen monogam sein. Er soll nur zu einer Frau gehören. Das ist hier gegeben. Daran zeigt sich die Treue eines Diakonen. Zum einen zu Gottes Wort und Gottes Ordnung, ganz klar. Zum anderen zu einem Menschen, der ihm anvertraut ist. Sozusagen ein Übungsfeld für den Dienst. Bitte versteht das nicht so, dass eure Ehe einzig dazu da ist, euch als Diakone vorzubereiten, bitte nicht. Denn dann wäre der Ehezweck jetzt erfüllt. Das wäre wirklich traurig. Das ist Ehe nicht. Aber auch dazu dient die Ehe im Gottes Sinne, uns vorzubereiten, Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Und so schenkt es Gott in der logischen Reihenfolge, dass bevor wir Verantwortung für eigene Kinder haben, wir erstmal Verantwortung für die eigene Frau übernehmen müssen. Aber auch das sollen Diakone tun. Sie sollen ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Das heißt, sie sollen gute und erprobte Hausleiter sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie ihre Frau in Jesu Namen an die erste Stelle stellen. Nicht mit ihrem Willen, das nicht, sondern mit dem, was sie tatsächlich braucht im Sinne der Bibel. Und dann an zweite Stelle ihre Kinder stellen. Und auch da, nicht um ihren Kindern alle Wünsche zu erfüllen, dann wären es sehr arme und traurige Kinder. Denn unsere Wünsche sind voller Torheit. Sind oft närrisch, nicht nur die von Kindern, auch die von Erwachsenen. Nein, sie sollen zuerst für ihre Frauen, als zweites für ihre Kinder da sein, indem sie ihnen das geben, was sie tatsächlich biblisch brauchen. Ermutigung, Ermahnung, bei den Kindern auch Strafe, aber auch Hilfe, Beistand und das Ganze überschrieben von echter Liebe. Und echte Liebe zu den Frauen wie zu den Kindern bedeutet bedingungslose Liebe. Das müssen wir einmal noch ganz kurz klären. bedeutet nicht, es ist völlig egal, was du tust. Liebe Frau, liebe Kinder, ist völlig egal. Mach was du willst, ich hab dich sowieso lieb. So dürfen wir das nicht verstehen. So wie Gott uns liebt. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Römer 5. Das heißt, wir hatten eine negative Vorleistung. Wir waren Gotteshasser. Und dann hat er sein Liebstes für uns gegeben. Trotzdem. Und Gott hasst die Sünde, die wir heute noch tun. Er hasst sie, aber er liebt uns, weil er uns so teuer erkauft hat. Und das ist das Bild auch für die Ehe und für die Familie. Wir sollen unsere Frauen, unsere Kinder lieben, auch da, wo sie falsch handeln. Aber sie, wo sie falsch handeln, korrigieren und zurechtbringen und ermahnen. Und wie gesagt, die Kinder bei Bedarf auch bestrafen dafür. Aber immer deutlich machen, meine Liebe nimmt nicht ab, wo du falsch gehandelt hast. Ich liebe dich, obwohl du Falsches getan hast. Obwohl du krumme Wege gegangen bist. Obwohl du Sünde getan hast. Ich liebe dich trotz alledem. Und weil ich dich liebe, lasse ich dich nicht auf diesen Wegen laufen. Und weil ich dich liebe, möchte ich dich aufbauen, wo du traurig bist und niedergeschlagen. Und weil ich dich liebe, gehe ich dir nach. Und weil ich dich liebe, in Jesu Namen, passe ich auf dich auf und will dich bewahren vor echtem Unheil und Leid. Das bedeutet gute Hausleiter. Und warum ist das so wichtig? Ihr tragt eine große Mitverantwortung jetzt für die ganze Herde dieser Ortsgemeinde. Und so durftet ihr schon im Kleinen erfahren, was es bedeutet, Verantwortung in Jesu Namen zu übernehmen für andere Menschen. Und das dürft ihr jetzt im Großen noch weiter umsetzen und einsetzen vor allem. Das sind die Parameter. Und was war eigentlich mit den Frauen? Wir haben einen Vers übersprungen. Wer aufgepasst hat, hat das gemerkt. Da heißt es doch, ich lese es mal vor, wie eine textnahe Übersetzung es sagt, Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleugnerisch, sondern nüchtern, treu in allen. Die Frauen steht da nicht. Die Ausleger streiten sich noch, welche Frauen hier eigentlich gemeint sind. Aber wir kriegen das hier geklärt. Es könnten sein die Ehefrauen der Diakone, es könnten sein weibliche Diakone und es könnten Frauen sein, die die Diakone unterstützen. Warum? Es heißt hier nicht die Frauen der Diakone oder ihre Frauen, das steht hier nicht. Das steht vielleicht in der Übersetzung, damit man es leichter liest, aber dann hat der Übersetzer eurer Bibel schon eine klare Meinung dazu und drückt sie in seine Übersetzung aus. Wir können erstmal schauen, wie ist das mit weiblichen Diakonen. Es ist unwahrscheinlich, dass es hier um weibliche Diakone geht, denn die wären im Widerspruch zum Zusammenhang des Textes, im Widerspruch zum Kontext. Denn kurz davor in 1. Timotheus 2,12 heißt es, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ohne Erklärung jetzt zu sagen, das ist jetzt für die weiblichen Diakone und die haben andere Parameter als die männlichen Diakone, ist ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich. Für Frauen, die Diakonen unterstützen, also nicht die Ehefrauen, sondern andere Frauen, so die Diakonenunterstützerinnen, gibt es keine Hinweise. Wir können es nicht ganz ausschließen, aber wir finden keinen Hinweis, dass es eine spezielle Gruppe gab von Frauen, die Diakonen unterstützt haben. Also ist mir ein Gedankenkonstrukt. Bleibt also noch eins übrig, was am allerwahrscheinlichsten ist, wenn wir den Gedankenfluss beachten, also vom männlichen Diakon zu seinem Familienzusammenhang, Vers 10 bis Vers 12. Und wenn wir die Grammatik gut beachten, dann dürfen wir davon ausgehen, es geht um die Ehefrauen, also es geht um euch. Ihr tragt Mitverantwortung für den Dienst eurer Männer. Wir haben das eben schon gesagt und wir erinnern jetzt nochmal dran. Ihr seid nicht Frau Diakon. Auch das müssen wir klären. So wie meine Frau nicht Frau Pastor ist und eure Frau nicht Frau Ältestinnen oder wie auch immer, sowas gibt es nicht. Immer die Frau von jemand, der in ein Amt gesetzt ist. Ihr wisst schon, wenn jemand Arzt ist, dann geht ihr nicht zu seiner Frau, weil sie auch Frau Doktor heißt. Das würden wir lieber nicht machen. Wie sollen die Frauen sein? Auch sie sollen würdig sein. Das haben wir eben schon geklärt, was das bedeutet. Also, ehrbar könnte man das auch übersetzen. Sie sollen gereift darin sein, Dinge klar zu bewerten, geistig und praktisch. Und das ist doppelt wichtig. Einmal, um eure Männer gut zu unterstützen. Und zum anderen ist das ein klares Zeichen, wenn eure Männer würdig sind, wenn eure Männer gereift sind, wenn eure Männer befestigt sind im Glauben und ihr nicht, dann haben sie zu Hause ihre Aufgabe nicht erfüllt. Wenn ihr geistliche Babys seid und eure Männer geistliche alte Herren im besten Sinne, dann haben sie sich nicht um ihre Frauen gut gekümmert, dass auch sie unterwiesen werden, dass auch sie wachsen dürfen, dass auch sie immer weiter erkennen und verstehen und umsetzen dürfen, soweit es Gott schenkt. Also ist es doppelt wichtig für den Dienst als Voraussetzung und für den Dienst, um ihn zu tun, nämlich euren Männern den Rücken freizuhalten und stark zu machen. Auch hier ist nochmal besonders erwähnt, sie dürfen nicht verleumderisch sein. Ist das gleiche Wort wie doppelzüngig, hatte ich schon erwähnt. Nicht Diabolos. Die Frauen der Diakone werden konfrontiert immer wieder mit sensiblen Informationen in der Gemeinde. Und es ist ganz wichtig, dass sie ganz treu damit umgehen. Gut überlegen, was darf ich nicht nach draußen hin erzählen, in der Gemeinde herum erzählen, irgendwem anders überhaupt erzählen, auch nicht meiner eigenen Familie erzählen. Wo muss ich völlig den Mund halten? Und was bewirke ich mit welchen Worten, wenn ich in der Gemeinde oder im weiteren Umfeld rede? Und sie sollen treu sein. Treu zu ihren Männern, treu im Dienen, treu zu ihrem Herrn. Und nochmal, warum ist das jetzt alles so wichtig? Sie sind doch ein Leib mit dem Diener und Amtsträger der Gemeinde. Ein Leib, so stellt Gott uns in der Ehe zusammen. Sodass kein Blatt Papier mehr dazwischen passen soll. Da sollen wir immer weiter hinwachsen. Zwei Personen und zwei Persönlichkeiten, aber so dicht zusammen. Deshalb ist das wichtig. Und weil ihr den Diener den Rücken stärkt und ihnen Raum gebt zum Dienen. Er sagt, ich brauche dich morgen, aber fahr heute noch in die Gemeinde oder triff dich mit den Brüdern. Aber morgen brauche ich dich. Heute bräuchte ich dich auch, aber das kriege ich hin. Fahr heute, aber bleib bitte morgen daheim, wo es möglich ist. In diesem Sinne. Ihr sollt Vorbild sein in der Gemeinde, auch für andere Frauen. Auch da, wo ein Mensch zum Vorbild gesetzt ist, das zeigt die ganze biblische Geschichte auf, heißt das nicht fehlerlos. Zeigt mal eine Person der Bibel, außer Jesus Christus selbst, die fehlerlos war. Das bedeutet es nicht. Aber danach strebend, immer weiter verwandelt zu werden in das Bild Jesu. Und ihr seid, wie auch unsere Frauen, im besonderen Fokus der Gemeinde. Und das ist die Gemeinde auch herausgefordert. Bitte macht es den Schwestern und den Brüdern leicht in dieser Position. Reizt sie nicht unnötig. Belastet sie nicht unnötig. Sondern stärkt auch ihr ihnen den Rücken. Macht ihr ihnen den Dienst so einfach, wie es geht. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Das ist nämlich die Gabe echter Diakone. Also wir haben gesehen, was ist der Auftrag der Diakone, was ist die Voraussetzung für Diakone oder die Voraussetzungen und drittens die Gabe echter Diakone. Warum haben wir diese drei Brüder berufen? Ja, okay, sie entsprechen diesen Parametern. Ja, und wir brauchen mehr Verantwortungsträger in der Gemeinde, ja. Aber es kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu, nämlich eine Gabe, die ihr drei eindeutig habt, und die selten vergeben ist. Und das ist glücklicherweise nichts, worauf wir menschlich stolz sein dürfen oder brauchen. Sagen, ja, die habe ich mir aber gut erarbeitet. Die Gabe, das sagt ja schon, der Begriff Gabe wurde mir gegeben. Kann ich nur sehr begrenzt mir irgendwie erarbeiten? Kann ich stärken oder schwächen? Aber entweder Gott gibt mir die Gabe oder nicht. Und welches ist diese Gabe? Es ist eine Doppelgabe. Nämlich A, ein Hirtenherz und B, einen Hirtenblick. Ein Hirtenherz und ein Hirtenblick. Ihr müsst, und das habt ihr auch schon getan, das große Ganze sehen und bedenken in der Gemeinde. Und das unterscheidet euch von anderen treuen Dienern der Gemeinde. nämlich über den eigenen Arbeitsbereich hinausblicken, auch über persönliche Bedürfnisse hinausblicken. Das bedeutet, klar, wenn ich Kinder in einem bestimmten Alter habe, habe ich einen besonderen Blick auf die Kinderarbeit und was dort vielleicht noch hilfreich wäre oder ergänzt oder geändert werden könnte oder müsste. Aber wenn ich vielleicht keine Kinder habe und trotzdem drauf schaue, was wäre gut für die Kinder- oder Jugendarbeit, das kann ein Anzeichen sein für so ein Hirtenherz und einen Hirtenblick. Wenn ich nicht Teil vom Mutter-Kind-Kreis bin, weil die Kinder sind aus dem Alter raus, aber trotzdem drüber grübel, wie kann das vielleicht noch besser laufen? Wie kann es sein, dass die Schwestern, die selbst kein Auto haben, dorthin kommen? Was könnte dafür getan werden? Wie könnte das und das Problem gelöst werden, was noch gar nicht benannt ist? Auch wenn es mich selbst gar nicht betrifft. Das ist etwas, was nur Gott schenken kann. Nämlich, dass ich nicht nur auf das, wo ich gerade dran arbeite, blicke, nicht nur auf das, was mich selber tangiert, sondern gucke auf die ganze Gemeinde und überlege, was wäre hilfreich? Was ist eine unnötige Baustelle? Wie könnte Bruder oder Schwester XY hier oder da zum Segen eingesetzt werden? Auf alle Glieder blicken, auf alle Arbeitsbereiche, auf alle Aufgaben und dann überlegen, was ist jetzt nötig und was wird in Zukunft nötig? Was wird hilfreich sein? Was ist für die Gegenwart und die Zukunft der Gemeinde segensreich und notwendig? Fragen wie, wo können die Ältesten weiter entlastet werden? Wo können Dinge besser organisiert werden? Wo braucht es Veränderung? Wo braucht es andere Strukturen? Wo braucht es neue Dienste? Wo braucht es neue Mitarbeiter? Wo braucht es Schulung? Wo braucht es Ermutigung, Ermahnung oder bessere Kommunikation? Und ihr Lieben, das ist so zum Segen der Gemeinde bereits gewesen, weil ihr das schon längst getan habt. Ganz ohne Berufung habt ihr das getan. Ohne Berufung durch uns, aber von Gott gegeben. Und bitte gebraucht diese Gabe auch weiterhin. Gott setzt die Diakone ein, besonders dort, wo Gemeinde wächst, wo der Rahmen größer wird, wo die Aufgaben zunehmen, damit die Brüder in der Leitung entlastet werden, um mehr am Wort zu dienen, um mehr die Gemeinde zu unterweisen, um mehr zu predigen, mehr Bibelstunden zu machen, mehr Kindergottesdienststunden, mehr Jungsche Einheiten, mehr Bibelarbeiten in der Jugendgruppe und. Und andere für diesen Dienst zuzurüsten. Und ihr Lieben, euer Dienst ist ein geistlicher Dienst. Ihr bringt Voraussetzungen mit und ihr bringt dieses Hirtenherz und diesen Hirtenblick mit. Und wir beten dafür, dass Gott euch das erhält, dass Gott es reichlich gebraucht, wie in der Vergangenheit er es schon getan hat, und dass ihr mit euren Frauen zusammen und mit unserer ganzen Gemeinde zusammen geistlich weiter wächst und nie den Mut verliert, auch schwierige Fragen anzusprechen, unpopuläre Ideen zu unterbreiten, dahin zu gehen, wo es weh tut. Denn wenn in der Gemeinde nur noch Harmonie herrscht, dann ist das meist das letzte Zucken. Wo aber Gemeinde lebendig ist, da haben wir eben nicht Angst vor den Menschen, auch nicht vor den Brüdern, die wir lieb haben, oder vor den Schwestern, sondern eine schonungslose Ehrlichkeit in Jesu Namen, Eifer und die Bereitschaft, Dinge zu tun, die andere noch nicht erkannt haben. Ihr Lieben, bitte rüstet weitere Brüder zu, wie auch wir uns bemühen, weitere Brüder für diesen Dienst zuzurüsten. Bereitet die nächste Generation von Diakonen vor. Wenn Gott weiter die Gemeinde so wachsen lässt, werden wir sie bald brauchen, die euch mit unterstützen. Und der Herr segne euch in diesem Dienst und diese Gemeinde mit ihren neuen Diakonen. Seid ermutigt, dass Brüder bereit sind, in diesen Dienst zu gehen, und steht ihnen bei und betet für sie und ihre Familien und auch für uns. Amen.